كمون غايت دي
Wie heißt du, mein Bruder?
Marcel Aburakia.
Wie heißt du?
Bijan Kaffenberger.
Mein Name ist Marco Mohanwe und gemeinsam sind wir heute die...
Kanakische Welle!
Es gibt ein bisschen Hintergrundgeräusche, denn wir sind im Kukuruku in München. Und genau, ihr habt das schon gehört, wir haben den Bijan Kaffenberger da. Er ist SPD-Politiker, Ökonom und ehemaliger YouTuber. Wie geht's?
Mir geht's gut, weil ich habe quasi jetzt ja... Ja, genau. Ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Bestimmung gefunden jetzt. Und ich glaube, wenn man das macht, was man schon immer machen wollte und das dann irgendwie erreicht hat, ich glaube, dann ist man einfach zufrieden. Und das würde ich auch so, würde ich mein aktuelles Gefühl beschreiben. Ich bin sehr zufrieden.
Bevor wir hier auf Record gedrückt haben, hast du uns gerade noch erzählt, dass du irgendwie bald in den Oman fliegst und deine Großmutter sich schon direkt Sorgen machte. Dein Dad ist ja eigentlich aus Marokko und in der kanakischen Welle geht es ja viel um Identität. Wie war das für dich als Kind, diesen Background zu haben, aber eigentlich gar nicht damit sozialisiert zu sein?
Ja, ich bin ja ohne meinen Vater aufgewachsen, der ja schon sehr früh zurück nach Marokko gegangen ist. Und ich habe halt erst spät auch so mit meiner marokkanischen Familie wirklich Kontakt gehabt. Und es ist natürlich für mich ist schon irgendwie eine fremde Welt. Also ich meine, ich habe... Bin konfirmiert worden, evangelisch, und habe, keine Ahnung, ganz normal früher Alkohol getrunken und habe mich jetzt irgendwie, auch jetzt irgendwie mit Marokko nicht wirklich beschäftigt, aber es ist natürlich trotzdem in der Außenwahrnehmung immer schon mal ein Teil, der mitschwingt. Ich meine, ich habe keinen nicht-deutschen Vornamen und auch schon, glaube ich, das ein oder andere Mal erlebt, dass die Leute sich jetzt nicht mit dir als Person auseinandersetzen, sondern im ersten Moment von dunklen Locken und einem dunklen Bart irgendwie darauf schließen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
Kleiner Disclaimer, also Bijan, du hast Tourette, das heißt, manchmal gibt es so kleine Ticks, damit sich keiner wundert.
Ich glaube, Bijan und ich haben einen, ich sage jetzt mal, ähnlichen Hintergrund, wobei ich kenne natürlich meinen Vater und ich bin damit aufgewachsen, aber dieses deutsch sozialisiert sein, das ist durchaus bei mir natürlich auch da gewesen. Habe ich auch in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich eigentlich sehr deutsch aufgewachsen bin und quasi jetzt erst so ein nachträglicher dazu gekommen bin. Hast du jemals das Gefühl gehabt, du willst dich mehr mit deiner marokkanischen Herkunft auch beschäftigen, weil du ja gesagt hast, du hast auch spät quasi erst den Kontakt zu der Familie aufgenommen?
Klar hat man irgendwie das Bedürfnis habe ich schon. Ich habe auch so in den letzten Jahren immer wieder mal mit meiner marokkanischen Familie was unternommen, mit meinem Onkel irgendwie unterwegs gewesen, den sehe ich auch immer regelmäßig, aber das Problem ist, glaube ich, wenn man in einer Welt aufwächst, ist es sehr schwierig, quasi einen Zugang zu der anderen zu bekommen oder eine wirklich tiefe Bindung zu der aufzubauen. Was es jetzt nicht leichter macht, sondern ganz oft, glaube ich, stellt man sich halt schon immer die Frage, hätte ich es vielleicht sollen? Also allein die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel kein Arabisch spreche oder so, oder mein Vorname ist ja tatsächlich dazu noch Persisch, ja, sprechen mich halt auch sehr viele Leute irgendwie dann auf Persisch an, irgendwie ein Taxifahrer oder irgendwie... Leute, die mir auf Facebook Nachrichten schreiben, und das ist halt schon dann immer so eine Sache, wo man sich dann schon manchmal fragt, sollte ich mich vielleicht mehr damit auseinandersetzen oder habe ich da was verpasst? Weil man irgendwie schon ein Stück Identität irgendwie in sich trägt, was jetzt gar nicht mal zwingend von einem selber kommt, was aber die anderen in einen rein projiziert und wo man sich dann halt die Frage stellt, muss man es vielleicht doch ausfüllen?
Das ist voll der gute Punkt, weil wie wir uns kennengelernt haben, im Zug, ich war in Berlin und du kamst rein, ich so... Ach, das ist doch er, das ist der Bruder von diesem YouTube-Format. Und ich habe bestimmt auch irgendwie Dinge in dich so hineinprojiziert, weil ich irgendwie dachte, irgendeine Verbundenheit zu spüren, und war dann direkt so, hey, Diggi, bla bla. Und ich weiß, dass du so ein bisschen, du warst jetzt nicht unverschämt oder so, aber du warst so ein bisschen so, ja, okay, und die anderen Passagiere so, sei doch mal letzte E-Mail, hat dich voll gegrüßt. Und dann kam sie zurück, ja, komm hier, lass Instagram austauschen. Und dann hast du dich dir erbarmt und bist dann gegangen und so. Und dann, aber das war halt so ganz, ich so, hey, Diggi.
Ja, da muss ich kurz was zu sagen. Das lag nicht an dir. Das ist ja das Schöne in Deutschland. Man kann es immer auf jemand anders schieben, im Zweifelsfall bei solchen Sachen. Und jemand Gutes ist dafür die Deutsche Bahn. Also ich hatte meinen ersten ICE, der ist ausgefallen. Und ich war, ich sag mal, launentechnisch an dem Tag nicht auf dem höchsten Niveau, als wir uns getroffen haben. Das war vielleicht eher der Grund.
Wie hast du das dann von außen gemerkt?
Naja, gut, ich meine, Ich glaube, jeder von uns hat solche Situationen schon mal. Also das ist eines der geilsten Beispiele. Ich war letztes Jahr in Ljubljana auf so einem Städtetrip mal für 3 Tage und mir die Stadt anschauen und so, war echt schön und so. Und auf der Rückreise im Zug am Grenzübergang von Slowenien nach Österreich haben sie mich an der Grenze, die österreichischen Grenzpolizei, kontrolliert. Und zwar aus diesem ganzen Zug haben die 3-4 Leute kontrolliert. Und ich sag mal so, da war eine jüngere schwarze Frau vor uns, die sie kontrolliert haben, mich und noch einen anderen, ich sag mal eher ausländisch aussehenden jungen Mann. Und dann sprach mich dieser österreichische Grenzpolizist einfach mit den Worten Passport, Passport an. Und als ich ihm dann gesagt habe, ist gar kein Problem, wir sind ja erstens Schengen-Raum und zweitens, ich habe meinen Personalausweis dabei, wurde er jetzt nicht zwingend freundlicher, aber er hat auf jeden Fall durchaus gemerkt, dass die Reaktion nicht die war, die er erwartet hatte. Ja, ich habe ihm dann gesagt, dass ich ihm das jetzt nicht übel nehme, aber so wäre das halt, wenn man so kurze Politik macht. Ja, ich würde schon mal behaupten, ne? Der hat mich halt für irgendeinen Flüchtling auf dem Weg von der Balkanroute nach Österreich gehalten. Wenn man damit so mit Rucksack reist, kann das halt passieren offensichtlich in Österreich.
Aber in der Jugend war es jetzt kein Thema.
Tatsächlich zum Beispiel in der Grundschule, also in der ersten Klasse war ich noch in Darmstadt auf der Schule, bevor meine Mutter gestorben ist und ich die Grundschule nochmal gewechselt habe. Also da waren meine besten Freunde auch irgendwie der Emre, so. Und irgendwie, warum auch immer, war man da auch da dabei. Und ich, keine Ahnung, also ich meine, da war man Kind. Da hat man sicherlich jetzt nicht überlegt, habe ich einen ausländischen Namen, sehe ich ein bisschen ausländisch aus und muss deswegen mit den anderen Kennex rumhängen. Sondern man war halt irgendwie, ja, das waren halt dann meine Freunde so. Und ich fand das jetzt auch nicht komisch, ich finde das heute nicht komisch. Aber also es kann schon sein, dass da so halt eben systemisches Ding dabei ist, warum man sich dann halt eben den Leuten zugehörig fühlt und vielleicht nicht jemand anders in der Grundschulklasse sein bester Freund wird, weil ja, man denkt ja als Kind da auch anders drüber nach.
Wenn wir nochmal auf deine Kindheit zu sprechen kommen, Kinder haben natürlich diese Ideale nicht oder sollten sie vielleicht irgendwann mal haben, haben sie aber natürlich nicht so vor Augen, dass sie sagen, okay, ich verfolge das und ich behandle ihn jetzt quasi ganz normal, obwohl er jetzt vielleicht Tourette hat, sage ich jetzt mal. Wie war es denn irgendwie mit deiner Krankheit als Kind?
Also ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass gerade Kinder gegenüber, ich sag mal, dem Tourette, aber auch gegenüber Migrationshintergrund eigentlich total, also viel offener sind, weil also die für diejenigen das nicht war. Also in der Grundschulklasse war das halt irgendwie, ich hatte halt meine Ticks irgendwann und andere hatten halt Migrationshintergrund oder waren irgendwie in anderer Hinsicht anders. Und ich glaube, dass gerade Kinder sowas, weil sie noch keine so vorgefestigte Weltbild haben und einfach Vorurteile sich noch nicht so eingebrannt haben, eher offener an solche Themen rangehen. Ne? Also der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist ja, glaube ich, dass die in dem Moment das, also weiß ich nicht, so blöd, das Kind gar nicht böse meinen. Also genau, das ist ja so ein, also wenn man einem Kind erklärt, dass man sich jetzt nicht über mich lustig machen darf, weil das eine Erkrankung ist, ich glaube, dann wird es das verstehen und wird es hinnehmen und wird sagen, okay, war vielleicht doof, was ich da gemacht habe, muss ich Entschuldigung sagen. Und genauso ist es ja, keine Ahnung, man kann jetzt auch kein Kind hänseln in der Klasse, weil es schwarz ist. Und ich glaube, wenn man Kindern früh sagt, also du darfst jetzt den Malcolm nicht ärgern, weil der vielleicht ein bisschen dunkler im Gesicht ist als du, dann legt man da auch den Grundstein für einen normalen Umgang im Erwachsenenalter. Und ich glaube, dass es deswegen Kinder eigentlich so das sind, wo wir gerade eben anfangen müssen, über Diversität in unserer Gesellschaft zu sprechen. Ich glaube, das Wichtigste war für mich oder das, was auch am Ende dazu geführt hat, ja, dass ich so bin, wie ich bin. Die haben einfach einen ganz normalen Umgang mit mir gehabt. Also ich habe jetzt irgendwie weder mehr oder weniger gedurft, noch wurde ich irgendwie besonders in Watte gepackt, noch besonders streng behandelt. Also die haben mich einfach, ja, ich habe das halt so, dass die normale Behandlung eines Kindes in meinem Alter zu jeder Zeit erfahren, so irgendwie. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also man hat mich jetzt nicht probiert, irgendwie vor irgendwas zu schützen, zu sagen, das darf der alles nicht machen, weil. Und genauso wenig hat man aber auch irgendwie gesagt, du musst jetzt alles erreichen, sondern irgendwie, man hat mich jetzt irgendwie einfach, ja, einfach als ganz normales Kind behandelt zu Hause. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
Das ist ja auch eigentlich der Kern davon, egal ob jetzt mit Migrationshintergrund oder einer Krankheit, du bist ja, alle sind normale Kinder. Du hast erzählt, dass deine, oder habe ich uns erfahren, dass deine Mutter mit 6 Jahren gestorben ist und mit 6 Jahren hat auch das Tourette angefangen. Glaubst du, da besteht eine Verbindung zwischen den beiden Events? Oder?
Ja, also ich meine, das ist halt normal auch so das übliche Alter, wo Tourette anfängt. Deswegen, also ich sehe da jetzt keine direkte Verbindung. Außerdem, meine Oma zum Beispiel sagt, ich hatte auch schon vorher kleine Ticks, als meine Mutter noch gelebt hat. Also so ein rein, also so ein direkte Kausalität sehe ich da jetzt nicht.
Also du hast, am Anfang war es ja so in der Pubertät, man hat sich über Stärke und Kraft definiert und später konntest du dann an denen vorbeiziehen, weil du so klug warst und so gut in der Schule warst.
Das hat mein bester Kumpel mal in einem Interview gesagt, ne? Ja, vielleicht hat er das auch nur gesagt, weil ich ihn damals gehauen habe.
Nein.
Also ich glaube, ich habe mich schon auch probiert, körperlich zu behaupten, aber das sollte man natürlich nicht machen, weil hauen ist natürlich böse, genauso wie hänseln und mobben. Aber ich meine, es gehört einfach zu so einem Prozess des Erwachsenwerdens zu tun, dazu, dass man irgendwie halt Erfahrungen irgendwie macht in so einem Bereich und sich irgendwie mal verteidigen kann. So, aber ich glaube, dass tatsächlich natürlich je älter man wird, ich glaube, jeder die Erfahrung macht, dass es am Ende irgendwie man mehr Dinge verbal austrägt. Und ich glaube, dass mir das schon zugute kam. Ja.
Jetzt haben wir ja auch jedes Mal eine Klischee-Frage, nennen wir sie.
Question.
Hashtag frag den Pali oder frag den Kanak. Die Frage kommt diesmal von unserem Instagram-User edel, jeweils mit einem Punkt getrennt. Und die Frage ist, werdet ihr oft gedatet aufgrund eures exotischen Aussehens? Also dass quasi Mädels darauf abfahren, dass du hast schwarze Haare und einen dunklen Bart, Malcolm ist halt dunkelhäutig. Mir sieht man mein exotisches, in Anführungsstrichen, Aussehen überhaupt gar nicht erst an, also falle ich da vielleicht sogar ein bisschen raus. Kam das bei dir vor? Ist deine Freundin definitiv auch irgendwo darauf vielleicht angesprungen, dass du halt so dunkel aussiehst?
Ja gut, ich glaube, die mag auch Mats Hummels, ne? Das ist, ich glaube, es gibt einfach, generell, also schon verschiedene Typen. Also ich glaube, das ist jetzt ja aber nicht zwingend was damit zu tun hat, dass man Migrationshintergrund hat. Ich meine, man kann ja auch irgendwie dunkle Haare attraktiver finden. Also es gibt ja sicherlich auch Frauen, Männer, die irgendwie vielleicht sagen, ich finde irgendwie blonde lange Haare schön oder blonde kurze oder brünett. Insofern finde ich das jetzt, ja, man kann ja schon einen Typ haben. Wobei ich sagen würde, wenn ich jetzt so zurückschaue, also bei mir ist es jetzt, also ich hatte schon blonde Freundinnen, aber auch Brünette. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir so ist, aber ich glaube, das ist schon, wenn man in seinem Freundeskreis rumschaut, sieht man ja auch immer mal wieder Leute, die sich auf einen Typ festlegen. So will ich es jetzt mal sagen. Ich
habe tatsächlich dieses Jahr 2018 sehr, sehr viel gedatet. Ja, okay. Ja, ich hatte ein gutes Jahr, muss ich sagen. Und ich habe auch ganz oft, also Mädels auch gedatet, die gesagt haben, ja, also ich stehe so auf diesen Kanackentyp. Ich finde das irgendwie geil.
Wow.
Also nicht mal.
Ich bin aber froh, dass du Deutsch kommst.
Nee, tatsächlich. Jetzt kommt der Geistesteil davon. Ich habe Mädel, also ich gebe zu, ich hatte Tinder. So, kreuzigt mich nicht.
Du hattest oder du hast?
Ich hatte. Niemand will es zugeben. Was ist dieses Tinder? Tinder ist eine Dating-App, wo man sehr eigentlich darauf runtergebrochen, wie man aussieht, etc. Und ich habe mich mit ihr getroffen, bei ihr zu Hause, von dem war für mich eh klar, worauf es eigentlich hinauslaufen wird. Dann habe ich so ein bisschen mit ihr geredet und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich halt halb Palästinenser bin. Und dann hat sie so gesagt, oh, jetzt dachte ich einmal, dass ich einen Deutschen daten würde, aber ist ja okay, dann schlafe ich halt heute wieder mit einem Kanaken. Ja, gesagt, getan. Ich hatte da nicht mehr so viele Möglichkeiten. Sie hat Temperament von mir bekommen. Ja, Palästinenser. Und es kam dann aber irgendwie, also ich habe da mit ihr geredet und dann kam auch bei ihr so die Erkenntnis, ja, du bist ja viel kanakischer, als du eigentlich so auf den Bildern aussiehst. Das fand ich halt dann schon crazy. Deswegen kann ich auch super relaten zu dieser Frage. Ich glaube, es gibt echt relativ viele Mädels auch oder auch Typen, die einfach so nach einem Typus daten. So, ich will einfach blond, ich will Kanake, ich will eine Afrikanerin oder eine Schwarze haben. Ich glaube, das gibt's.
Ich kenne es leider umgekehrt auch, dass viele Männer, die Schwarzköpfe sind, unbedingt eine blasse, blonde Freundin möchten. Und ich weiß auch nicht, warum.
Snowflake.
Ja, und weil es so, dass ich glaube, es gibt ja diese Theorie, dass es so eine Trophy-Wife ist. Also, du willst das, was du irgendwie nie haben konntest. Und viele von denen haben ja so Diskriminierungserfahrungen von Weißen oder von Mehrheitsdeutschen sozusagen. Und das, der ultimative Revenge, unterbewusst, nicht bewusst, ist deren Frau dann zu haben. So. Und das ist halt auch
dann ein. Dann schreibt die NPD auf ihre Plakate, dass sie uns die Frauen wegnehmen. Ja. Das ist natürlich schwierig. Natürlich schwierig. Ja. Vielleicht sollte man einfach mit der Frau zusammen sein, die man liebt.
Oh. Aber das heißt, du hattest noch nie eine, wo du das Gefühl hattest, ey, die datet mich nur, weil ich jetzt Bijan heiße oder wegen meinen Locken oder sowas.
Doch, bestimmt.
Okay, edel.
Ich kann den Namen nennen.
Aber ich meine, Tourette ist natürlich nochmal ein bisschen exklusiver, ne?
Auch ein Ding. Unsere Kollegen von dem Namen der Hose, die haben ein ganzes Special dazu gemacht, dass es Leute gibt, die explizit sich Menschen mit Behinderung raussuchen und darauf stehen. Kriegst du solche freaky Nachrichten in dein Instagram?
Ja, die Frage ist jetzt ja, ob's bei mir dann am Ende, das ist ja verwoben bei mir so ein bisschen, weil ich bin natürlich wegen dem Tourette natürlich auch ein Stück weit bekannt und dann kann man ja schwierig auseinanderhalten, ob es wegen dem Tourette ist oder wegen der Bekanntheit, wegen Tourette-Etikett oder so. Ja, also, und deswegen kann ich das jetzt schwierig sagen, weil natürlich das eine mit dem anderen sich sehr entwickelt hat. Ne?
Mal das Gefühl gehabt, dass eine das sexuell irgendwie stimulierend fand, weil du gerade diese Ticks hast oder so? Oder
psychisch oder physisch?
Beides.
Nee, weiß ich. Also mir fällt jetzt kein konkreter Fall ein, aber vielleicht haben sie es ja auch einfach nur gut getarnt.
Edel. Ich glaube, deine Klischeefrage ist beantwortet. Danke für deine Klischeefrage.
Question.
Tourettike, das Stichwort ist schon gefallen. Das war dein Sendeformat, bei dem du, ich sag jetzt mal, berühmt geworden bist oder wo dich die Leute schon mal so die ersten mediale Bekanntheit für dich kamen.
Er hat die Etikette ins digitale Zeitalter überführt, der Generation Y den zeitgemäßen Umgang mit Drogen gelehrt und den Hurra-Patriotismus wieder salonfähig gemacht. Er ist noch lange nicht fertig.
Erklär uns doch mal ganz kurz das Format für diejenigen, die es noch nicht kennen. Und dann ist für mich eigentlich ich habe mir ein paar Folgen angeschaut, was war denn die blödeste Frage oder die am meisten im Kopf geblieben ist, die da so gestellt wurde?
Die blödeste Frage war auf jeden Fall die, ob ich wirklich Tourette habe.
Fatal Faktum fragt, hat der Typ echt Tourette? So, Fatal Faktum. Ja, ganz ehrlich, erstmal, wer ist denn eigentlich der Typ? Was ist eigentlich los mit den Leuten? Wo ist denn die Höflichkeit und die Anreden? Das vermisse ich in letzter Zeit ein wenig. Der Typ, ey du, einfach gar keine Anrede, so nicht. So, ja, zurück zum Thema. Hat der Typ echt Tourette?
Vor allem, weil im Tourette-Etikett nicht darum gehen soll, dass man mir Fragen zu meinem Tourette stellen konnte, weil die konnte man mir in Frag ein Klischee schon stellen, sondern es sollte ja um die Fragen der User zu ihrem Leben gehen. Und deswegen war das in dem Zusammenhang natürlich schon nochmal besonders blöd, aber ich glaube, wir haben die auch gut beantwortet.
Das Format damals, ich habe das mitbekommen und ich fand es total geil, ich fand es auch schön, also klar, man ist einfach Mensch etc., aber ich bin einer, ich finde es halt gut, Sichtbarkeit zu sein, einfach da zu sein, ich fand das eigentlich ziemlich geil, aber ich weiß, dass ich damals, als ich war noch Praktikant und da war irgendeiner, der das ganz krass kritisiert hat und sehr viele haben irgendwie gesagt, ja, aber das ist zur Schaustellung und ne. Aber ich denke mir, nein, der ist ja selbstbestimmt dort und er weiß ja, was er macht. Und ich finde das halt gar nicht so irgendwie dieses bloßstellend und befremdlich. Aber diese Kritik hast du ja bestimmt ja auch bekommen. Wie bist du damals damit umgegangen?
Vor allem, weil ich glaube, das Wichtigste bei diesem Ding ist, außer dem Titel und meinem Tourette hatte nichts mit Tourette zu tun. Also die Folgen, mit denen wir über Tourette und mein Tourette gesprochen haben, waren ja die wenigsten. Sondern es war ja schon immer das Ziel, eben Fragen von anderen Leuten zu beantworten. Ja. Und einfach, es ging immer um die Pointe und um den Witz. Natürlich war das Tourette irgendwie dabei. Aber es war nie Ziel der Sendung, irgendwie noch mehr über mein Tourette zu thematisieren. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass ich dieses Format machen konnte und einfach ein ganz normales, in Anführungszeichen, Satire, wie auch immer man es nennen mag, Format gemacht habe, trägt doch schon auch was dazu bei. Ich meine, am Ende wird man immer das zweischneidige Schwert haben. Ich meine, wenn jetzt ihr nicht mehr die kanakische Welle machen dürft, weil ihr irgendwie einen Migrationshintergrund habt, ist die Welt davon dann besser? Oder? Also ich glaube, ich glaube, man muss es in der individuellen Entscheidung der Betroffenen überlassen. Also ich finde es immer, es ist wieder, also ich nehme jetzt nicht an, dass Leute mit Tourette mich kritisiert haben dafür, weil ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die ich kenne, die Tourette haben, das cool fanden, dass sie das gemacht haben und auch viele andere. Und ob jetzt irgendwelche Leute ohne Migrationshintergrund drüber richten sollen, ob Malcolm sein Format kanakische Welle nennt. Also ich glaube, das sollte man dir oder euch überlassen und genauso sollte man mir überlassen, ob ich mein Format Tourette-Etikett nenne. Also ich glaube, ich brauche keine Moralpolizei.
Es war halt eher dieses Sein-Unwohlsein, weil dieses Gefühl, sein Unbehagen, oh nein, irgendein mächtiger Kerl stellt ihn zur Schau und das kann doch nicht sein und man hat eigentlich so diese Selbstbestimmtheit so ein bisschen weggenommen und ich glaube, das passiert dir bestimmt auch oft im Alltag, dass Leute selber es unangenehmer oder komischer machen, als es sein sollte, weil sie Unbehagen haben und das dann auf dich projizieren. Das ist ja ein allgemeines Problem eigentlich.
Nee, da gebe ich dir recht. Ganz oft ist es halt so, wenn man selber nicht weiß, wie man mit irgendwas umgehen soll, dann wird man halt komisch. Und das Komischsein, wie du schon sagst, macht es halt dann am Ende noch schwieriger für alle. Insofern, ich glaube, dass es gut ist, so wie wir es machen. Ich glaube, es war gut, dass ich das auf YouTube gemacht habe und ich glaube, es ist gut, dass ihr die kanakische Welle macht.
So, genug zu Tourette-Etikett. Es liegt ja auch ein bisschen schon zurück, du hast gesagt, du machst das jetzt nicht mehr, das Format. Du bist, würde ich sagen, hauptberuflicher Politiker. Du bist Mitglied der SPD. Wie kam es denn dazu? Warum denn die SPD? Warum nicht vielleicht die Grünen? Sehr runtergebrochen, vielleicht sehr rudimentär gesagt. Du bist jung, du hast einen ausländischen Vornamen. du bist jetzt mal sehr einfach gesagt auch ein Schwarzkopf. Und ich sag jetzt mal, du bist auch ein, ich sag jetzt mal, freiheitlich denkender Mensch. Warum denn nicht zum Beispiel die Grünen?
Ja, alles, was du gerade sagst, schließt ja SPD-Mitgliedschaft nicht aus. Ich glaube, dass wir ein sehr vereinfachtes Bild von Politik mittlerweile haben. Das ist irgendwie, in dem, ich sag mal, linken Spektrum irgendwie, naja, die Linke, die sind irgendwie verrückt. Die Grünen, das sind die jungen Coolen, und die SPD, naja, die waren mal irgendwie cool und links und jetzt sind sie irgendwie so wie die CDU. Und ich glaube, das wird weder den Grünen noch der SPD noch den Linken gerecht, wenn man so denkt. Ich glaube, dass die SPD durchaus Potenzial hat, wieder quasi die führende progressive Kraft in Deutschland zu werden. Und ich glaube, dass es in der SPD auch total viele Potenziale gibt an jungen Leuten, auch mit, ohne Migrationshintergrund, wie auch immer, irgendwie die Interesse haben, gute Politik zu machen. Und ich glaube, dass ich also da richtig bin, wo ich bin, und ich glaube, ich würde die SPD gerne ein bisschen besser machen. Und warum es damals die SPD war, also so dieses Aufstiegsding, also Aufstieg durch Bildung ist ja so ein klassisches Ding, und ich meine, ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert hat, und habe so meinen Weg gemacht, und ich glaube, das ist ein sehr sozialdemokratische Geschichte. Ich meine, die Grünen sind mittlerweile ein Stück weit ja auch irgendwie eine, naja, Establishment-Partei in dem Sinne, dass sie halt viele Menschen vertreten, die, naja, deren Einkommenssituation, naja, einfach abgeklärt ist und die sich irgendwie für ein Stück weit Selbstverwirklichungsdinge interessieren, die nicht die Gesamtgesellschaft tangieren. Ich meine, das ist auch nicht schlimm. Die Grünen haben ja auch, ja, haben gemeinsam mit der SPD viel erreicht. Aber ich glaube, dass das jetzt in meinem Selbstverständnis nicht mal eine Partei wäre.
Hättest du jetzt vor 10, 15 Jahren auch schon gesagt, okay, für mich wird es, wenn ich Politiker werde, nur die SPD? Das heißt, du bist irgendwie als Kind auch schon an Wahlplakaten vorbeigelaufen und hast gesagt, ja, das ist meine Partei. Oder ist das so ein bisschen erst gewachsen mit dir, als du halt auch als Mensch gewachsen bist?
Naja, irgendwas muss ich mir gedacht haben, als ich vor knapp über 10 Jahren in die SPD eingetreten bin. Ne? Also damals war es halt auch sehr viel so die lokale Bindung vor Ort, weil bei uns in der Kommunalpolitik traditionell die SPD regiert hat und ich die Leute als sehr integer wahrgenommen habe, sei es unser Bürgermeister damals oder später unsere Bürgermeisterin und irgendwie so die einfach die Leute, die vor Ort aktiv waren. Ich glaube, das ist auch schon mal immer noch mal ein sehr wichtiges Ding. Aber auch irgendwie so, ich fand auch die Art und Weise, wie Gerhard Schröder in den Medien sich dargestellt hat, fand ich irgendwie schon cool. Also ich fand, das war ein cooler Typ. Jetzt kann man natürlich heute über die Agenda diskutieren, wie man möchte, aber die Art und Weise, dass damals irgendwie noch Entscheidungen getroffen wurden, dass man damals irgendwie das Gefühl hatte, dass die Politik eine gewisse Richtung hat oder ein Ziel und dass irgendwie was entschieden wird und wir nicht so unser Land nur verwalten. Also ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
Gib uns mal so den ganzen Film, weil normal keiner ist politisiert irgendwie mit so jung, aber du warst ja schon sehr jung, sehr interessiert. Wie war das für dich? Waren deine Eltern voll die krassen Sozis oder... Nimm uns mal so ein bisschen mit, so wie das in deiner Jugend war und wie das sich geäußert hat.
Da war jetzt niemand aktiv Sozialdemokrat, aber die Tatsache, dass man irgendwie, mein Opa war Maschinenschlosser und meine Oma hat halt irgendwie als Reinigungskraft gearbeitet, so bevor sie in Rente gegangen ist, ja, das ist ein bestimmtes Bewusstsein, ne, wie man ja so schön sagt. Und ich glaube, dass das natürlich was mit meiner Prägung zu tun hat. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in Solln in einer Villa aufgewachsen wäre mit zwei selbstständigen Eltern, die ein Familienunternehmen führen mit mehreren Millionen Umsatz, weiß ich nicht, ob es dann die SPD geworden wäre, vielleicht gerade deswegen, aber ich meine, natürlich hat man dann eher schon so eine gewisse Vordisposition, dass man sich jetzt eher vielleicht nicht zur SPD, zur FDP orientiert oder so. Und ich meine, also im Selbstverständnis war bei uns zu Hause schon klar, dass man irgendwie so, ja, halt sozialdemokratisch ist. So. Also so bei der AWO irgendwie und so bei dem, was da halt so im Umfeld mitschwingt.
Oder sagen wir, unabhängig jetzt von Partei, allein sich politisch zu positionieren, das ist ja auch so, also klar, es gibt viele 18-Jährige, die das tun, aber es gibt sehr viele, die das nicht tun. Und was war für dich ein Momentum, wo du sagtest, ich möchte politisch aktiv sein?
Naja, ich fand das irgendwie, also ich fand den ganz Komplex spannend. Also ich habe irgendwie schon früh als Kind irgendwie auf der Couch gesessen, bei meinem Großeltern Tagesschau geguckt und ich sag mal, die politischen Nachrichten waren doch immer eigentlich die spannenden. Also dieser Boulevardkram, das war mir früher schon irgendwie eher fremd und es ist bis heute irgendwie geblieben.
Kein Guilty Pleasure Serie oder irgendwas, was du dem abgewinnen kannst?
Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall gehört, dass Helene Fischer ja seit kurzem getrennt ist und ich muss schon sagen, das hat mich Florian Silbereisen, Helene Fischer, das war für mich schon ein Stück weit auch so das Gefühl, dass in Deutschland alles in Ordnung ist. Insofern muss ich schon sagen, natürlich Man kann sich auch schon mal an solchen Dingen erfreuen, aber ich weiß jetzt nicht. Also, wenn ich mir überlegen müsste, ob ich lieber in die Bundesversammlung würde, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen, ja, oder auf die Hochzeit von Heidi Klum und dem Kaulitz, ich glaube, dann würde ich lieber in die Bundesversammlung gehen.
Du bist vor allem gut informiert. Also das hat jetzt, glaube ich, noch nicht ganz jeder mitbekommen, dass Heidi Klum sich neu verlobt hat.
Naja, vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass ich Trennungen und neue Zusammenkünfte, insbesondere bei blonden deutschen Frauen, also vielleicht ist es das. Aber weil wir waren ja vorhin wieder bei der Theorie. Aber nee, so ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, das sind einfach Sachen, an denen konnte man jetzt auch, selbst wenn man eher Süddeutsche oder... Ja, oder Zeit liest oder so. Selbst die berichten ja ab und zu ein bisschen Boulevard. Aber ich würde sagen, dass ich mich jetzt von Boulevardzeitungen oder der Bild eher fernhalte, wo das die vorderen Seiten einnimmt.
Nein, wir haben Fragen bekommen.
Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap.
Oh, snap. Ich glaube, das ist eine Frage, die du sehr oft gestellt bekommst. Kannst du dir Bundespolitik vorstellen?
Ich bin jetzt erstmal mein direkt gewählter Landtagsabgeordneter vor Ort, der irgendwie bei den Leuten ist und vor allem im Wahlkreis wohnt und nicht irgendwie die ganze Woche in Berlin ist. Das ist mir schon wichtig und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man Politik irgendwie da anfängt, wo man irgendwie wohnt und dort vor Ort probiert, was zu verändern. Ich bin 29. In meinem Leben wird noch viel passieren. Ich glaube aber, dass man irgendwie eine solide Basis braucht und gesettelt sein muss, um irgendwie peu à peu dann neuen Aufgaben zu widmen. Und jetzt ist nicht die Phase, über irgendwie Bundespolitik nachzudenken. Außerdem ärgere ich mich gerade viel zu sehr über die Großkoalition in Berlin, als dass ich da jetzt mitmischen wollte.
Fürs Erste bleibt der Hessen treu, aber auszuschließen ist es auch nicht. G. Bulut, hoffe, deine Frage ist beantwortet. Und Back Cancer fragt, was ist dein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier? Ha, ich weiß nicht. Also vielleicht ein Mini-Bullterrier. Weil er sieht ein bisschen aus wie ein Bullterrier, ist aber viel kleiner und süßer und kein Listenhund und wird aber trotzdem ganz oft zu Unrecht für gefährlich gehalten. Vielleicht ist es das.
Okay. Zum Schluss, hast du diese Southland Chevrolet-Geschichte mitbekommen?
Ich habe, jetzt ist halt die Frage, ob die vom Markt ist oder echt. Nein, ich glaube, die ist ja echt, ne?
Also, ich glaube, ja, das war eine echte Rolex, ja.
Also ich würde mir keine echte Rolex kaufen, aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin aber auch nicht so der Typ für teuren Schmuck oder irgendwie Luxusartikel sind jetzt generell wenig meins. Also wenn ich...
Weil der Schröder ja auch seine Zigaretten hatte und so.
Nee, Schröder hatte vor allem seine Brioni-Anzüge. Also ich gebe offen zu, ich trage auch Markenanzüge, aber jetzt nichts Besonderes. Also so ein Anzug von mir kostet irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro oder sowas, also so drei, oder vielleicht auch mal 400, so das, was man halt ausgeben muss, wenn man mal im Sale irgendwie einen guten Anzug kaufen will. Das ist, glaube ich, aber auch okay. Ich würde mich jetzt aber, weiß ich nicht, also irgendwie 5000 Euro für Anzüge oder Schmuck ausgeben, das ist meine individuelle, das ist nicht so mein Ding.
Bijan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast noch gesagt, dass du bald in den Oman reist. Und deine Oma hat dir eine Reiseempfehlung gegeben.
Ja, meine Oma hat gesagt, ich soll mich vorher nochmal rasieren, weil die mich sonst vielleicht am Flughafen für einen Terroristen halten. Aber da wir in Oman fliegen und es ist eine arabische Airline, habe ich ihr dann gesagt, dass wahrscheinlich alle im Flugzeug so aussehen. Da musste sie selber ein bisschen lachen.
Hast du denn noch an unsere Zuhörer irgendeine Art Message, irgendwas Positives, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, jetzt zum neuen Jahr? Irgendwas, was du als jemand, der schon eine Menge erlebt hat, der eine Menge gesehen hat, einfach loswerden willst?
Nee, ich glaube, es ist jetzt, sorry, dass es jetzt ein bisschen plump wird. Also nächstes Jahr ist ja schon auch Europawahl. Europawahl ist wichtig, weil Europa wichtig ist. Und vielleicht ist es jetzt ein plumpes geht wählen, weil bei der Europawahl machen das leider immer viel zu wenige. Tut mir leid, dass es jetzt nicht krasser war, aber vielleicht sind es ja auch manchmal die kleinen Selbstverständlichkeiten, die man mal wieder rausgraben muss.
In gekonnter Politikermanier sexy noch irgendwie noch mal ein bisschen Wahlkampf reingeholt. Geht wählen.
Geht wählen. Bildet euch eine Meinung.
Wählt die Partei, die ihr für richtig halt, nachdem ihr euch informiert habt.
Holt euch den Wahlomat.
Wir wünschen dir einen wunderbaren Trip nach Oman. Das klingt total spannend. Warum Oman überhaupt?
Ich wollte nochmal wohin, wo es warm ist, weil ich hatte keinen Sommer. Weil ich stand diesen Sommer in Lange am Hemden vor Schwimmbädern und habe Wassereis verteilt oder habe an Haustüren geklingelt und ich wollte gern mal warm und baden und Ruhe und dann hatte sich das irgendwie ergeben. Außerdem habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass es da schön sein soll. Und es ist mal was anderes.
Ihr seht schon, also auch den Politiker bewegen eigentlich dieselben Gründe, wie sie euch auch da draußen bewegen und wie uns auch bewegen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge, wenn ihr sie noch nicht fertig gehört habt. Hört sie euch gerne öfter an, da gibt es, glaube ich, echt ganz geile Bits und Parts, die man mitnehmen kann. Und das war's.
Ciao!
Tschüss. Servus. Pfiat's euch.
Paris kann er auch noch.
Corner of Kiss of Bella, Corner of Kiss of Bella, Corner of Kiss of Bella.